Ja, das stimmt. Kirche, Gemeinde, eine Leidenschaft von mir. Aber ich muss dazu sagen, Kirche und Gemeinde ist nicht nur eine Leidenschaft von mir, sondern ich behaupte auch die große Leidenschaft unseres Gottes. Das ist so. Wir haben vorhin das Glaubensbekenntnis gebetet. Genau. Vielleicht ist es euch aufgefallen, es hat 4 Artikel. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Kommt eine lange Liste von dem, was er getan hat, wer er war und so weiter. Und an den Heiligen Geist und das vierte, die Kirche. Das Glaubensbekenntnis wurde 381 nach Christus formuliert und man hat gesagt, da gab es so Strömungen und verschiedene Richtungen und Unklarheiten und dann hat man gesagt, wir müssen das Essentielle des christlichen Glaubens bündeln, auf den Punkt bringen. Was ist das Wichtigste, dass wir das mitnehmen in diese Umbruchssituation? Und wir leben heute im Westen auch in einer riesen Umbruchssituation der Kirche und da ist es gut, wenn man ab und zu auf die alten Bekenntnisse zurückgreift und sagt, was ist denn wesentlich? Und da gehört die Kirche eindeutig dazu. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Die Kirche gehört ins Glaubensbekenntnis, ins Grundlegende hinein. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht abschweife. Denn dort heißt es nämlich, ich glaube nicht an die Kirche, sondern ich glaube die Kirche. Also die Kirche ist eine geglaubte Größe, noch nicht vollendet, noch nicht fertig. Aber ich glaube daran, dass wir uns in diese Richtung bewegen werden. Das nur als kleine Randbemerkung. Kirche, ein Auslaufmodell oder Hoffnung für die Welt. Als Einstieg, als nächsten Einstieg, es war schon ein Einstieg, jetzt kommt der nächste, ein kleiner Video, den mir ein Freund geschickt hat, der nicht gläubig ist. War jetzt ein bisschen typisch männlich, der Video, für die Frauen habe ich nichts gefunden, manche schauen vielleicht auch mit dem Video. Aber als ich den YouTube-Film gesehen habe, habe ich gedacht, so ungefähr ist es, glaube ich, mit der Kirche. Wir arbeiten mit dem Hilti so. Irgendwann hätte er ihn weggeworfen, wieder den Hammer genommen und den Meißel hätte gesagt, so ein Mist, so ein Gelump, weg damit. Und ich glaube, dass es uns mit der Kirche ähnlich geht. Dass wir nicht wirklich tief innen gecheckt haben, um was es bei Kirche geht. Und dann ist die Kirche für uns wie ein Hilti, mit dem wir so arbeiten. Und wir denken, das bringt doch überhaupt nichts, für was diese Maschine und so weiter und so weiter. Mir begegnet zum Thema Kirche immer eine gewisse skeptische Haltung, Zurückhaltung. Nur schon das Wort Kirche wird unterschiedlich gefühlt. Wenn ich auf die Lindenwiese fahre, im Moment fahre ich ab und zu hinten rum über Stockach, Winterspüren, Seelfingen, Mahlspüren, Billafingen, Owingen, Bambergen. Und da begegnen mir 5, 6 Kirchen. Tolle Gebäude, meistens auf dem Berg. Und es ist schon ambivalent. Die Kirchen stehen da, am Sonntag 5 alte Leute, die reingehen. Irgendwie unglaublich imposante Gebäude eigentlich, das Dorfzentrum, aber bedeutungslos geworden, gehören zu unserer Kultur, Kulturgut, gehören irgendwie dazu. Kirche vom Ursprung des Wortes, ich habe es in meiner ersten Predigt gesagt, bedeutet Kyriake, die zum Herrn gehörenden Menschen, die zu Jesus gehören. Mit ihm leben, ihm nachfolgen, an ihn glauben, so wie das Glaubensbekenntnis sagt, die gehören zur Kirche. In der Zeit der Bibel war Kirche nicht ein Gebäude, sondern sie besteht aus Menschen. Ich beginne, wenn ich über Kirche rede, heute ganz am Anfang der Bibel, ganz am Anfang, weil der Weg in der Bibel, der aufgezeichnet wird bis hin zur Kirche und zur Vollendung, ist ein faszinierender Weg und der hat immer auch was mit Menschen zu tun, die an Gott glauben, die Kirche sind. Ich habe ein Bild dabei vom Papst und seine Bischöfe, die sagen, Mist, immer wenn er das liest, kommt er auf diese Ideen. Und der andere sagt, das gefällt mir nicht. Immer wenn der die Bibel liest, dann kommen so Ideen, dass der Klerus abspecken muss, dass die nichts Besonderes sind, dass sie Diener sind und all diese Dinge, die der neue Papst ja betont. Und wer in der Bibel liest und regelmäßig liest, vielleicht sogar täglich, der kommt auch auf verrückte Ideen, die so gar nicht in unsere Weltzeit hineinpassen. Deshalb beginne ich ganz vorne in der Bibel, ganz kurz, eine grobe Linien bis hin ins Neue Testament. Gott hat den Menschen, und das ist ein Grundsatz, als Gemeinschaftswesen geschaffen. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen mit Gott und dem Mitmenschen. Das ist seine Bestimmung. So ist der Mensch geschaffen. Auch die Psychologen haben das erkannt. Alfred Adler hat gesagt, ich weigere mich, auch nur einen einzelnen Menschen zu denken. Den Mensch als Einzelwesen gibt's nicht. Punkt. Martin Buber, der bekannte jüdische Religionsphilosoph, hat gesagt, zum Ich werde ich im Du, im Gegenüber. Wir brauchen Gemeinschaft, sonst gibt's keine gescheite Persönlichkeitsentwicklung. Und wir müssen in der Bibel schon ab dem dritten Kapitel heißt es, dass der Mensch seine Bestimmung, ich sage es mal so, versemmelt hat. Er hat Gott den Rücken gekehrt, hier im Symbol des Kreuzes mal, er hat Gott den Rücken gekehrt und somit auch den Menschen den Rücken gekehrt. Die Folge der Abwendung von Gott ist, dass er mit dem Mitmenschen nicht mehr klarkommt. Zur Gemeinschaft geschaffen. Und Gott sagt, es ist sehr gut, es ist genial so. So habe ich es mir gedacht. Halleluja, hat er gesagt. Und der Mensch kehrt dem Mitmenschen den Rücken, Gott den Rücken und somit auch dem Mitmenschen. Und das Zwischenmenschliche wird von Kapitel zu Kapitel schwieriger. Genesis 3, also 1. Mose 3, kehrt er Gott den Rücken, dem Mitmenschen den Rücken. Und im 6. Kapitel heißt es schon, und die Erde war voller Gewalt. Kapitel 4, der erste Mord in der Bibel. Und das hängt alles damit zusammen, und das ist zentral wichtig, hängt alles damit zusammen, dass Menschen Gott den Rücken gekehrt haben. Damit beginnt das Elend im zwischenmenschlichen Bereich. Für viele sage ich nichts Neues, aber es ist wichtig, wenn es um Gemeinde geht. Und Gott, und das ist das Verrückte, das Geniale, der gibt nicht auf, der gibt diesen Menschen nicht auf. Und der hört nicht auf, diesen Menschen in seine Bestimmung führen zu wollen. Das ist seine große Leidenschaft. Deshalb auch meine, wenn es um Gemeinde geht, wir werden es noch sehen. Und er gibt den Menschen nicht auf, er sucht ihn. Genesis 11, Turmbau, Genesis 12, also 1. Mose 12, die Berufung eines Menschen, der zum Segen wird für alle, nämlich Abraham. Abraham wird berufen, so als Gegenentwurf. Hier die Menschheit, die selber Gott sein will, die einen Turm baut, die Mitte verloren hat und sich selber eine Mitte baut. Und hier Abraham, den Gott groß macht. Und der zum Segen werden soll für alle. Denn wenn die Menschen Gott verlieren, haben sie ihre Mitte verloren und Gott beruft Abraham. Und dann geht eine Volksgeschichte los. Ein Volk wird gegründet, das auf Abraham zurückgeht. Gott will ein Volk. Gott will nicht vereinzelt ein paar Personen, er will ein Volk. Und das hat ganz besondere Gründe. Wir lesen es hier im fünften Buch Mose. Das muss heißen 5. Mose. Ja, steht ja hier. 5. Mose, bei mir im Skript falsch. 5. Mose, dort heißt es, ich verkündige euch jetzt die Gebote und Rechtsbestimmungen, sagt Mose, so wie sie mir der Herr, mein Gott, für euch gegeben hat, damit ihr sie befolgt in dem Land, das ihr nun in Besitz nehmt. Beachtet sie also und handelt danach. Und jetzt kommt's, beachtet sie und handelt danach. Dann werdet ihr unter den Völkern für eure Weisheit berühmt werden. Ihr werdet berühmt werden für eure Weisheit. Denn wenn die anderen Völker hören, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie voll Achtung auf euch blicken und sagen, wie klug und einsichtig, wie genial ist doch dieses Volk. Wie genial gelingt denen das Zusammenleben. Kein anderes von den großen Völkern hat ja einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott. Er hilft uns, so oft wir zu ihm rufen. Und kein anderes großes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich heute gebe. Später lesen wir dann, ich gebe euch diese Rechtsbestimmungen, damit es euch gut geht, damit euer Leben gelingt. Darum gebe ich sie euch. Und der erste Punkt ist immer, ich gebe euch diese Rechtsbestimmungen, damit es euch gut geht, damit euer Leben gelingt. Und der zweite Punkt ist immer, immer zum Staunen und zur Einladung der anderen Menschen. Schon ganz früh in der Bibel sagt Gott, ihr sollt so leben, dass die anderen staunen und sagen, wow, das ist ja genial, so ist Leben gedacht, so ein Gott habt ihr, wow, finde ich genial. Und der nächste Schritt wäre, dürfen wir zu euch gehören? Wir möchten mit euch unterwegs sein. Das wäre die Einladung, die dahinter steckt. Ganz früh beruft Gott ein Volk, damit die anderen Völker erkennen. Nicht zum Selbstzweck, auch zur Freude. Israel hat einen Festkalender, das ist genial. Ich freue mich auf die Zeit, wenn mal gewisse Feste dann gefeiert werden, auf der neuen Welt Gottes. Israel hat einen Festkalender, Leute. Da wird gefeiert. Die Gebote werden gefeiert. Die Befreiung wird gefeiert. Die Erlösung wird gefeiert. Das Menschsein wird gefeiert. Damit die anderen sagen, wow, was habt denn ihr für einen klugen Gott? Von Anfang an will Gott ein Volk. Wir lesen die Bibel weiter. Israel nimmt diese Rolle nicht wirklich an. Sie nimmt sie nicht an. Und dann kommen die Geschichtsbücher, die gruseligen Geschichten in der Bibel, Könige, Chronik. Und dann kommen die Propheten. Und die Propheten rufen zurück zu Gott, zurück zu Gott, zurück zum Volk. Kehrt um, ihr habt missgebaut, kehrt um. Aber das Volk hört nicht. Es hat den Auftrag leider, leider versemmelt. Es nimmt den Auftrag, die Berufung nicht an. Und der Kernpunkt finden wir eigentlich im Buch Samuel, im 1. Samuel Kapitel 8. Und dort ist der Kernpunkt die Aussage, wir wollen sein wie alle Völker. Wir wollen so leben, wie die anderen leben. Wir wollen nicht so leben, wie dieser Gott es will. Wir wollen sein wie alle Völker. Und ich nehme es vorweg, diese Problematik verfolgt uns bis heute. Wir wollen sein wie die anderen. Dort ging es darum, wir wollen einen König. Und Gott hat gesagt, ich bin euer König. Ich will euer König sein, denn ich mein's so gut mit euch, Leute. Checkt ihr es denn nicht? Ich mein's so gut mit euch. Checkt's doch bitte. Sie sagen, nein, wir wollen einen König. Und dann sagt Gott, der wird Steuern von euch verlangen, der wird euch niederdrücken. Und wenn ihr nicht so lebt, wie er es will, gibt es auf die Mütze bis Rübe runter. Nein, wir wollen sein wie die anderen Völker. Wir wollen auch einen König. Wir wollen nicht so einen guten König wie Gott. Denn die Rechtsbestimmungen Gottes, die sind aufs Volk angelegt. Die sind unbestechlich. Und das wollen sie nicht. Das ist so ein Drama, so ein Elend. So ein Elend zum Heulen eigentlich. Dann kommt Gott persönlich, das wissen wir, er kommt persönlich auf diese Erde, auf seine Erde. Er kommt persönlich in Jesus auf diese Erde. Er wird Mensch und lebt mit seinen Menschen. Und jetzt kommt's. Was gründet Jesus? Was gründet er? Eine Gemeinschaft. 12 beruft er um sich. 72 beruft er um sich. Und 120 warten auf ihn. Er beruft eine Gemeinschaft. 12 Jünger. Nicht erst an Pfingsten, sondern Jesus beruft eine Gemeinschaft. Eine Jüngergemeinschaft mit der Berglehre als Zentrum, mit dem Höhepunkt der bedingungslosen Liebe, weil er sagt, nur so kann Hass überwunden werden im Geiste der Bergpredigt. Hass kann nicht mit Hass überwunden werden. Hass kann nicht mit Gewalt überwunden werden, letztendlich. Manchmal muss man Gewalt einsetzen zur Eindämmung, aber das überwindet den Hass nicht. Und Jesus geht so weit und überwindet den Hass, indem er stirbt für die Menschen, indem er die ganze Schuld, den ganzen Hass der Menschen auf sich nimmt und stellvertretend für sie stirbt. Er lebt diese bedingungslose Liebe bis zum Tod am Kreuz. Er lässt sich ans Kreuz nageln. Und dadurch, und jetzt wird der Kreis fast wieder geschlossen, dadurch ermöglicht er wieder die Beziehung zu Gott. Die Tür ist offen. Er macht die Tür weit auf zu diesem Gott. Er macht sie wieder weit, weit auf. Und er sagt, das ist das Revolutionäre, ihr dürft zu Gott Abba sagen. Papa, ihr dürft wieder in so eine enge, intime Beziehung mit ihm treten. Das ist das, was Jesus tut. Ob wir das verstehen oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist so sonderbar, dass einer, der alle Macht hat, sein Leben gibt, die Tür aufmacht, aber es ist so geschehen. Und dann wird er auferweckt. Auferweckt. Das heißt, sein ganzes Werk ist bestätigt. Der Teufel ist besiegt. Das Böse ist besiegt. Wir können aus der Beziehung zu Gott wieder so leben, wie es gedacht ist. Zumindest zeichenhaft. Das ist die gute Nachricht, auch vom Kreuz. Das Böse, der Teufel ist besiegt. Und alles, was Jesus gelehrt und gelebt hat, stimmt. Das steckt in der Auferstehung. Auferstehung ist nicht nur, dass er halt auferstanden ist. Und wir sagen, schön, dass Jesus auferstanden ist. Jetzt werden wir auch auferstehen. Das gehört dazu, aber ist viel, viel mehr. Teufel ist besiegt. Sein Werk der Versöhnung ist bestätigt. Hass wird mit Liebe überwunden, weil Gott auf unserer Seite steht. Lebt wie Jesus. Überwindet den Hass mit Liebe und ihr habt Gott garantiert auf eurer Seite. Das ist gewaltig und gigantisch. Die Geschichte geht natürlich weiter. Es geht ja Schlag auf Schlag in der Bibel, Schlag auf Schlag. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Und was geschieht? Die Jüngergemeinschaft wird bunter. Nicht nur Juden, wie bei Jesus, sondern Juden und Heiden. Vielleicht habt ihr den Artikel von der Miriam gelesen. Die Gemeinde besteht aus Juden und Heiden, aus dem ursprünglichen Volk und aus allen anderen Völkern, aus Medern und Persern damals, aus Babyloniern, aus Deutschen heute, aus Ukrainern, aus Amerikanern, aus Afrikanern, aus allen Ländern. Das ist die Weitung, die mit Pfingsten kommt. Aber wieder, Gott will ein Volk. Eine Kontrastgesellschaft, die anders lebt, zum Zeichen für alle anderen. Gemeinde besteht aus Juden, Heiden und Menschen aus allen Völkern. Die Bedingung, um zu diesem Volk zu gehören, die dürfen wir nicht verschweigen. Man gehört nicht automatisch zu diesem Volk dazu. Die Bedingung ist ganz einfach, wie es Johannes formuliert, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. An die, das zu glauben und darauf zu vertrauen, dass wir durch Jesus mit dem Vater versöhnt sind und zu Gott wieder Abba sagen dürfen. Und dass er uns seinen Geist gibt und dass wir befreit sind zu einem neuen Leben. Nicht zu einem egozentrischen Leben, sondern einem gemeinschaftlichen Leben. Aber die erste Bedingung ist, dass wir die Vergebung annehmen, die uns Jesus schenkt. Ganz bewusst sagen, Herr, ich verstehe das alles vielleicht gar nicht so, aber du hast mir Vergebung geschenkt, ich nehme sie an. Und ich bin jetzt Kind Gottes. Eine neue Familie ist ins Leben gerufen. Eine neue Familie entsteht. Weltweit könnte sagen, das ist die Kirche. Wenn einem das nicht fasziniert, dann weiß ich nicht, was einem noch faszinieren soll. Wer den Hilti mal gespürt hat, wenn er mit Power läuft, Trrrt, trrrt, ist was ganz anderes als. Und wer auf diesen Spuren, den großen Linien, nicht den kleinkarierten Engen, den großen Linien der Bibel wandert oder wandelt oder gebeamt wird, der bekommt mit der Zeit eine richtige Faszination von dem, was da so geschieht und wie Gott sich das gedacht hat. So geht es mir halt. Ich habe ja das Privileg, dass ich Gemeinde und Gemeindebau unterrichten darf, manchmal muss, aber überwiegend darf. Und dann beschäftige ich mich intensiv mit dem. Wir sind schon so weit. Und das hat was echt Faszinierendes. Ich komme über diese Einsichten, ob ihr das glauben mögt oder nicht, über diese Einsichten in die Anbetung Gottes. Und ich sage manchmal während dem Studieren, hey Gott, du bist so genial. Das halte ich fast im Kopf nicht aus. Herr, ich wünsche mir das so, dass die Menschen, die das hören und lesen, auch faszinieren, dass es besser wird auf dieser Erde und dass die neue Erde bevölkert wird von vielen Menschen. Oh Herr, es ist genial. Das ist echt so genial. So genial finde ich. Nicht nur das Kreuz, das hat auch was extrem Geniales, aber die großen Linien, die sind genial. Ziel Nummer 1, Leben im Miteinander soll gelingen. Das will Gott. Wir sind Gemeinschaftswesen. Leben im Miteinander soll gelingen. Liebt einander, sagt Jesus, wie ich euch geliebt habe. Eine neue Liebe, das ist das Neue am neuen Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, nicht wie ihr denkt, dass ihr einander lieben sollt. Das ist ja im Alten Testament auch so, dass ihr einander lieben sollt. Aber jetzt sagt Jesus, wie ich euch geliebt habe. Schaut Jesus an und dann liebt so. Vergebt einander, haltet zusammen im rauen Wind der Welt, denn ihr lebt andere Werte. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, ihr lebt in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr habt andere Werte, eine andere Heimat, eine andere Inspiration, aber ihr lebt in dieser Welt. Zieht euch nicht zurück von dieser Welt, lebt in dieser Welt, lebt bitte in dieser Welt, lebt inspirierend, haltet zusammen. Da gibt es so eine Feuerameisen, ihr seht die hier, ein starkes Bild, diese Feuerameisen, wenn die Wasser überqueren, tun die sich zu einem Knäuel zusammen. Und der Knäuel dreht sich dann in sich im Wasser. Und so überqueren die das Wasser. Wenn Feuerameisen Wasser überqueren, Überschwemmungen, ans ganze Volk überleben. Feuerameisen verhaken sich in kurzer Zeit zu einem schwimmfähigen Knoten. Und dann überleben die. Die einzelne Feuerameise, die wäre weg. Wird untergehen, weggeschwemmt werden. Aber dieser Knäuel, Feuerameisen, unglaublich. So ungefähr ist Gemeinde. Das könnten wir jetzt üben. Wir brauchen ein paar Robuste, die ganz unten sind. Klaus Röber oder so. Und die anderen alle drauf. Und dann steht er auf und trägt uns alle raus. So. Keine Angst, diese Übung mache ich nicht. Das Erste ist also, das Leben im Miteinander soll gelingen. Deshalb Gemeinde. Und das Zweite, immer ist im Ersten gleich. Menschen sollen in dieser Gemeinschaft Gott erkennen und über ihn staunen. Altes Testament, Neues Testament, Einführung, Bergpredigt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr wirkt konservierend. Ihr seid das Licht der Welt. An euch sollen sich die Menschen orientieren, liebe Gemeinde. Und dann sagt Jesus, die Menschen sollen eure guten Taten sehen, und wir sind wieder hier bei diesem Text, und euren Vater im Himmel preisen. Unser Zusammenleben soll zum Gotteslob führen, der übrigen Welt. Unser Zusammenleben hat einen zutiefst missionarischen Charakter, denn Gott will alle Menschen erreichen. Die ganze Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Alle Menschen, alle. Und die Gemeinde in ihrem Leben, in ihrem Zusammenleben, wirkt einladend, fördert das Gotteslob in der Welt. So hat sich Gott das Ganze gedacht. Dann lesen wir ja in der Apostelgeschichte, Zeitalter der ersten Gemeinde, lesen wir dann diese Verse, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, im Gebet. Die haben Gemeinschaft gepflegt, miteinander, Gemeinschaft miteinander mit Gott, Gebet, Abendmahl und haben auf die Lehre der Apostel, das wären heute die Evangelien, gehört. Das gehörte zu ihrem Leben dazu. Und wir sind wieder im Alten Testament, in Geboten, im Miteinander und so weiter und so weiter. Ihr merkt, wie sich der Kreis zu schließen beginnt. Sie teilten und beteten, sie feierten miteinander, hörten miteinander auf die Lehre der Apostel. Gott hatte seine Freude mit ihnen. Und dann kommt es wieder. Und sie fanden Wohlwollen, Respekt und Achtung beim ganzen Volk. Wow, sagte das Volk. Wow, was für eine Gemeinschaft. So sollte man leben. Und dann kommt's, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Täglich. Das ist der große Plan Gottes. Ich finde den einfach nur faszinierend. Wir bleiben leider oft bei eins stehen. Eins wäre in dem Bereich, dass es uns gut gehen soll. Und das ist wie der Hammer, der Hilti ohne Stromanschluss. Uns soll es gut gehen. Die Gemeinde verkommt zum Selbstbedienungsladen zum Glück. Was bringt mir die Gemeinde? Ich profitiere nicht mehr von der Gemeinde. Also gehe ich. Ich profitiere nichts mehr von der Ehe, also gehe ich raus. Ich profitiere nichts mehr von dem, also gehe ich. Gott sagt, das ist nicht der tiefste Sinn von Gemeinde und Gemeinschaft. Ja, es soll euch gut gehen. Ja, ihr sollt Freude haben. Ja, euer Leben soll gelingen. Ja, ihr sollt gesegnet sein. Das will ich. Aber ich habe noch mehr im Blick. Und wenn wir da stehen bleiben, ich sage es mal so, ist wie Hilti, der zwar eingesteckt ist, aber der drückt nicht auf den Knopf. Oder er drückt noch drauf und schlägt weiter. Aber er nimmt ihn nicht, hält ihn hin und es geht von alleine. Wenn Gemeinde ihre Berufung nicht lebt, dann wird sie salzlos, lichtlos, ist sie nicht mehr Orientierung. Zwei Bereiche, ich sage es noch einmal, zwei Bereiche. Ihr sollt sinnerfüllt leben. Euer Leben soll gelingen. Es sind geniale Gebote. Lebt mit Gott an der Hand Gottes. Euer Leben gelingt. Aber gleichzeitig seid ihr Zeichen für die Welt. Dass die Menschen dieser Welt seid, erkennen. Und wenn ihr eure Türen nicht weit aufmacht und wenn ihr das Evangelium nicht mit Mitteln dieser Weltzeit verkündigt und der Sprache dieser Weltzeit. Und wenn ihr nicht lebt nach den Bedürfnissen dieser Weltzeit und diese Bedürfnisse den Menschen zu befriedigen beginnt, seid ihr nicht bei Gott. Wer mit Gott lebt, sieht die Welt und lebt auch für die Welt als Einzelner und als Gemeinde. Jesus selber gründete keinen Gottesstaat. Nie. Das ist ein großer Unterschied zum Islam. Der Islam will einen Gottesstaat. Jesus ist nicht Kaiser von Rom geworden und nicht König von Israel. Denn Jesus weiß, ein Gottesstaat müsste ich mit weltlichen Machtmitteln durchsetzen. Und das widerspricht dem Reich Gottes. Reich Gottes hat andere Maßstäbe. Reich Gottes, völlig andere Maßstäbe. Vergebung ist ein Zentral, nicht Bestrafung. Freiwilligkeit. Ich gehöre freiwillig zur Gemeinde. Ich werde nicht zwangsweise hineingeboren oder hineingetauft, ich sage es jetzt mal so, sondern freiwillig lebe ich drin. Ich entscheide mich für den Weg, die Vergebung anzunehmen, Jesus als Herrn anzuerkennen und in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Ein Gottesstaat, der sagt, wer nicht mitspielt, der muss mit Konsequenzen rechnen. Die radikalen Täufer, Thomas Münzer im Münsterreich, der hat es probiert. Das funktioniert nicht. Und das Machtspiel von Kirche und Staat zusammen ist ein ganz heikles Spiel. Und daran wird die Kirche zerbrechen und scheitern, denn es funktioniert nicht. Gott will eine Gemeinschaft von Freiwilligen, die ihm freiwillig nachfolgen, die ihn freiwillig anbeten, die aus reinstem und tiefem Herzen sagen, Gott, du bist so gut. Nicht, weil Gott sagt, heb die Hände und bete zu mir, sonst gibt es eins auf die Mütze. Er kann höchstens sagen, lebt mit mir, sonst gelingt euer Leben nicht. So ist's, so einfach. Wir sollen Kontrastgesellschaft sein, bewusst. Die Welt darf Welt sein. Fröhlich darf sie Welt sein. Sie darf als böse Welt leben, das darf sie. Aber wir bilden, so ist der Gedanke Gottes, Kontrastgesellschaft, dass die Welt auf uns aufmerksam werden würde. Eine Gemeinschaft, die inspiriert, als Gemeinschaft mit Gott und untereinander lebt. Das Ganze wird relativ schnell bruchstückhaft. Apostelgeschichte 2, Halleluja, da geht's ab. Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira, die lügen, betrügen den Heiligen Geist. Das Ergebnis, sie müssen sterben. Ein Gerichtswunder. Es gibt auch Gerichtswunder in der Bibel. Ihr merkt, das Ganze wird ganz schnell bruchstückhaft. Die Täufer haben immer Wert darauf gelegt, Kontrastgesellschaft zu sein. Und über dem Kontrastgesellschaft sein sind sie sonderbar geworden und Sondergruppierungen, wie eine Burg mit dem Wassergraben und einer Hängebrücke, die man hochgezogen hat. Aber Gemeinde ist offene Stadt, wo Menschen kommen und erleben, wie man miteinander leben könnte. Später wurden dann in der Bibel die Briefe, die ja auf die Apostelgeschichte gefolgt sind, wurde die Gemeinde in Bildern beschrieben. Und das sind faszinierende Bilder, ich kann sie nicht groß ausführen, aber die sind so faszinierend, jedes Bild wäre eigentlich eine Predigt wert. Da redet Paulus von der neuen Menschheit. Gemeinde ist neue Menschheit. Männer, Frauen, kein Unterschied mehr in der damaligen Zeit. Freie Sklaven, Unternehmer, Arbeitnehmer, Arbeitgeber sind alle gleich vor Gott. Halleluja, so haben die gefeiert. Wir sind vor Gott gleich. Wir versuchen das hier umzusetzen mit den Universalrollen, dass man wenigstens eine Stunde im Jahr gleich ist wie alle anderen und auch staubsaugen darf. Darf, ein Privileg. Ich darf so sein wie die anderen auch. Gemeinde, neue Menschheit, Versammlung. Man versammelt sich und betet diesen Gott an, die zum Herrn gehörenden, die Ekklesia, die herausgerufen. Zeichen für die unsichtbare Welt, sagt Paulus. Die Mächte und Gewalten sollen an der Gemeinde die Weisheit Gottes erkennen. Unglaublich. Neue Familie, Heimat. Die neueste Studie, AOK-Studie, hat herausgefunden, dass die psychischen Erkrankungen in den letzten 10 Jahren um 80% angestiegen sind. 80%. Hauptursache ist, liegt im sozialen Bereich, in der Vereinsamung, in dem nicht mehr miteinander reden können, weil alles Egoisten sind, Egozentriker. Es geht nur um mich, um mich, um mich, um mich. Und er hat gesagt im Radio, man kommt abends heim, entweder hat man niemand, um über den Arbeitsalltag zu reden. Oder man hat jemanden, der will ja nur seine Story loswerden, der will ja meine gar nicht hören. Meine Güte, die Chance für Gemeinde als neue Familie, Plattformen bieten, wo man reden kann, wo wir einander zuhören, weil wir uns verschenken wie Jesus. Wo es nicht darum geht, dass ich gehört werde, bitte hör mir zu, wenn ich fertig bin, gehe ich zum Nächsten und erzähle ihm auch meine Story. Deine interessiert mich nicht. Christlicher Glaube funktioniert genau umgekehrt. Bernhard, erzähl mir, wie geht's dir? Und ich will zuhören, schweigen, Sprüche sagen, schweigen ist Gold, schweigen, zuhören, zuhören. Und das lernen wir hier in der Gemeinde und Lebens in unserem Alltag, so geht die Liebe Gottes in die Welt hinaus. Es wäre eine neue Familie. Volk Gottes. Die Gemeinde ist Volk Gottes. Sie gehört Gott. Wer mit Jesus unterwegs ist, die Vergebung annimmt, der gehört zum Volk Gottes. Wir sind nicht primär Deutsche und nicht Schweizer, sondern primär Volk Gottes. Das sind wir. Das steht über allem. Dann kommt noch das Bild, die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Tempel Gottes. Was heißt Tempel? Gottes Gegenwart. In der Gemeinde wird Gott erlebt. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Diese alten Lieder. Tempel, Gegenwart Gottes, Leib Christi. Sie verkörpert Christus. Sie ist die Fortführung von Christus. Michael Herbst hat gesagt, die Bibel ist die einzige und beste Übersetzerin. Die Gemeinde ist die einzige und beste Übersetzerin der Bibel. In der Gemeinde liest man Bibel, weil die Gemeinde so leben dürfte, wie es in der Bibel steht. Das ist die Berufung der Gemeinde, Leib Christi. Und dann das schönste Bild für mich ist Braut Christi. Gemeinde ist Braut Christi. Da schwingt Leidenschaft mit. Der Bräutigam hat Leidenschaft, seine Braut zu sehen. Der hat Leidenschaft und kann den Moment damals kaum erwarten, den Schleier zu lüften. Heute haben sich ja die Brautleute 734.000 Mal vor dem Kuss hier schon geküsst. Damals war der Schleier lüften und jetzt erscheint die Regina vor mir. Geschmückt. Und sie schaut mir das erste Mal als meine Braut in die Augen. Der erste Kuss erfolgt. Leidenschaft. Und die Braut freut sich in der Regel auch auf den Bräutigam. Das sind die Bilder, sind nicht dogmatische Abhandlungen. Das ist Gemeinde. Jo, erahnen wir ein wenig, was Gemeinde ist. Wie Gott sie gedacht hat, wie es in seinen großen Plan hineinpasst. Erahnen wir das ein wenig? Sagen, Wahnsinn. Gott, du bist gut. Kirche ist Gemeinschaft mit Gott untereinander und mit den Menschen. Also mit Gott untereinander und mit den Menschen dieser Weltzeit. Sie ist heilende Alternativgesellschaft. Aus Liebe zu Gott und den Menschen. Sie lebt inmitten dieser Welt und sie macht den Unterschied. Kirche ist weltweit und konkret erlebbar in der Ortsgemeinde als Gemeinschaft der Glaubenden. Und weil sie Gottes Kirche ist, ist sie kein Auslaufmodell. Kirche ist kein Auslaufmodell. Das ist sie nicht. Jemand hat mich gefragt und gesagt, Thomas, aber wie gehst du mit dem Ideal und der Wirklichkeit um? Wie gehst du damit um? Ist manchmal zum Verzweifeln. Das meine ich jetzt nicht primär hier, sondern insgesamt. Wenn ich die große Bestimmung und den großen Zuspruch und die große Benennung von Kirche in meinem inneren Auge habe und dann sehe, was wir daraus gemacht haben, denke ich manchmal, meine Güte, was machen wir? Elend. Und dann lese ich diese Verse. In die Situation von Korinth geschrieben. Die Gemeinde Korinth war eine Gemeinde zerstritten. Die einen sind Paulus nachgefolgt, die anderen Petrus, die anderen Apollos, die anderen dem und dem. Das kennen wir alle. Die einen schreien, Siegfried Zimmer, Halleluja, das ist der neue Heilsbringer. Die anderen sagen, Monika Flach, die anderen sagen, wir kommen weniger vor, aber allerlei Leute. Und jetzt schreibt Paulus, überlesen wir schnell, an die Gemeinde Gottes in Korinth. Und das tröstet mich. Dieser verstrittene Haufen mit diesen Verfehlungen, dass einer mit seiner Schwiegermutter Geschlechtsverkehr hat, alles, sagt Paulus an die Gemeinde Gottes in Korinth. Ihr seid nach wie vor Gottes Gemeinde. An alle, die durch die Verbindung mit Jesus Christus für Gott ausgesondert und zu seinem heiligen Volk berufen sind. Für Jesus Christus ausgesondert, die Vergebung angenommen, zum Volk berufen, nicht zum Solo-Christentum. Darüber hinaus gilt unser Brief allen, die sich zu Jesus Christus, unserem gemeinsamen Herrn, bekennen und seinen Namen anrufen. Ihr merkt immer die Beziehung nach oben, die Beziehung zueinander und die Beziehung zur Welt. Das tröstet mich. Und ich sage, Herr, und wenn wir noch so verkorkst sind, du würdest einen Brief an die Gemeinde Gottes auf der Lindenwiese schreiben, mit diesen fehlerhaften Pastoren, das darf ich sagen, Daniel stimmt zu, dieser fehlerhaften Gemeinde, dieser Überheblichkeit der einen über die anderen und all dem. Ihr bleibt Gemeinde Gottes in Korinth. Denn Christus, so sagt der Epheserbrief, wird sich seine Gemeinde am Ende wie eine Braut gestalten, ohne Flecken und ohne Runzeln. Da gibt es noch so einen letzten Zack, Verwandlungsprozess. Wenn ich Apostelgeschichte lese, Apostelgeschichte 5, ich habe es erwähnt, die Streitereien, Apostelgeschichte 6, die Auseinandersetzung, Apostelgeschichte 15, das große Chaos. Aber die Gemeinde bleibt Gemeinde. Bitte lasst euch das nicht nehmen. Wir sind zu etwas ganz Besonderem berufen. Lasst euch das nicht nehmen, auch wenn es im eigenen Leben kreuz und quer her und zugeht und in der Gemeinde. Lasst uns diese große Vision nicht aus den Augen verlieren. Und vor allen Dingen, lasst uns nicht übereinander herfallen. Wir gegen die Katholiken gegen uns, gegen die und wir untereinander. Sondern lasst uns auf die große Berufung schauen, auf das Heil, das uns Gott schenkt und schenken will. Ich war am Sonntag vor ein paar Wochen waren Regina und ich in Singen im ICF. Das ist das Schöne an den jungen Kirchen. Ich habe viel mit Pastoren dieser jungen Kirchen zu tun. Die ICF, die sind da frisch, fromm, fröhlich, frei. International Christian Fellowship in der Schweiz gegründet worden, in Zürich. Breitet sich aus in den großen Städten. Und ihr Slogan ist Kirche neu erleben. Kirche ist kein Auslaufmodell, aber sie muss wieder relevant werden für die heutige Zeit. Die Gestaltungsformen werden sich ändern. Es wird bunter werden, vielfältiger und wieder Schritte zurück. Ich habe Anfang Woche Leiter aus ganz Deutschland getroffen. Einer aus Hamburg hat erzählt, bei ihnen kommen viele Iraker zum Glauben. Viele Iraker kommen zum Glauben, werden getauft. Und jetzt kommen die daher und sagt er zu mir, stell dir mal vor, da kommt einer und sagt, könnten wir nicht wieder so etwas einführen wie eine Bibelstunde? Und ich denke, ich spinne, sagt er, das haben wir doch vor 10 Jahren abgeschafft, weil es langweilig war. Jetzt will der eine Bibelstunde für seine Leute. Und dann hat er gesagt, ich glaube, wir Deutschen, uns wird es auch gut tun, wieder eine Bibelstunde zu haben, um die Bibel kennenzulernen, nicht nur die Iraker. Und dann hat er gesagt, ich bin mal gespannt, wenn der erste der Iraker bei uns in der Gemeindeleitung sein wird. Denn die haben erkannt, um was es geht und was uns in Christus geschenkt ist, ist für die der Himmel auf Erden. Die werden Leitung werden und die werden bestimmen. Es wird bunter. Viele unterschiedliche Programme werden sein. Dann schreibt ICF weiter. ICF Singen ist eine überkonfessionelle Freikirche auf biblischer Grundlage, die aus dem Traum entstanden ist, Kirche für die Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten und die Schwarzwald-Bodensee-Region nachhaltig zu verändern. Manche mögen lächeln und sagen, große Sprüche, aber die haben die alte Vision aus dem Alten Testament und im Neuen aufgegriffen. Wir wollen Gemeinde sein für die heutige Zeit, relevant für heute und wir wollen Hoffnung sein für diese Welt. Und Gott wird sie segnen. Davon bin ich überzeugt. Wenn auch manches schräg daherkommt. Unwahrscheinlich schön, die haben so Lichtkegel. Während dem Lobpreis wandern die Lichtkegel an der Decke rum, vorne an der Wand und da ist High Life im Schuppen. Finde ich super, in meinem Alter. Einfach nur genial. Wir singen ein Lied. Es geht darum, dass Jesus uns begleitet und treu ist. Und dann sehen wir eine Kamera, die einem Auto folgt über einen gefährlichen Bergpass. Und ich denke, wow, so wie die Kamera dem folgt, folgt Jesus mir und hat Acht auf mich. Unwahrscheinlich, wie die Medien nutzen. Und das meine ich mit Bunt und Gestaltung. Der Inhalt ist zutiefst biblisch traditionell. Zutiefst. Jesus für unsere Sünden gestorben. Er liebt uns. Unser Leben soll gelingen an der Hand von Gott. Alles keine Frage. Und wir sind Licht für die Welt. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, hier das auch neu zu entdecken. Ich hoffe, dass es uns gelingt, es aufzugleisen und neu die Liebe Gottes miteinander zu feiern und in diese Welt hinaus zu feiern. Dass die Welt sagt, wow, die Region hier, wow, so könnte Zusammenleben gelingen. An der Hand dieses Gottes und untereinander. Das wäre eine Vision. Und dazu dürfen wir zusammenhalten und in eine Richtung gehen. Ich bin gestern von Rotrist heimgefahren, also in der Schweiz, auf so einer Weiterbildung. Beweg die Predigt, bete, rede mit Gott. Und da ist eine Sehnsucht in mir entstanden, die weit über diese Weltzeit hinausgeht. Nämlich ein Bild, ein inneres Bild von der erneuerten Erde. Jesus ist wiedergekommen, sein Werk ist vollendet, die Erde hat ihr neues Kleid bekommen, wiederhergestellt, so wie es Gott am Anfang gedacht hat. Dass unser Vater ist in Erfüllung gegangen. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Die zwei Sphären gehören wieder zusammen. Und ich stand da in Gedanken und habe gestaunt. Ich darf es jetzt gar nicht sagen, dass ich das während dem Autofahren getan habe, sonst bekommt meine Frau Angst. Aber so war ein inneres Bild. Und ferne sah ich Menschen stehen. Menschen aus unserer Gemeinde. Und da hat mir jemand auf die Schulter getippt. Und er hat gesagt, Thomas, ich bin dankbar, dass es die Lindenwiese gab. Dort war jemand, der mir zugehört hat. Das erste Mal im Leben wirklich zugehört hat. Und dann hat er für mich gebetet und ich bin wieder gegangen. Eure Gemeinde war mir zu groß. In einer kleinen Gemeinde habe ich zum Glauben gefunden. Bin dort beheimatet, habe mitgearbeitet im Gartenbereich. Die Geschichte stimmt, was ich jetzt sage. Aber ich bin dankbar. Ich habe Erwachsene gesehen, die miteinander geredet haben und gesagt haben, bei den Reihen schon war ich als kleiner Junge und die haben mir von Jesus erzählt. Und die haben mir Werte vermittelt, die so wichtig waren für meine Ehe. Erst später beim Studium in Heidelberg bin ich in eine Vineyard gekommen und habe zum Glauben gefunden. Aber der Same wurde hier gelegt, in eurer Gemeinde. Es begegnen mir Menschen, die hier als Kinder waren, in unseren Kinderprogrammen. Ich sehe die Sonja irgend weiter weg. Lachend, ausnahmsweise. Nein, die lacht immer, ist fröhlich, die Sonja. Und sie redet mit jemand, der ihr erzählt, wie er bei den Knallertagen Liebe und Annahme empfangen hat, weil die Ehe der Eltern zu der Zeit auseinanderging. Und er hat zum Glauben gefunden in der Jugend und ist jetzt auf Gottes neuer Erde. Und ich sehe diesen Menschen, der in Eirach wohnt, der mir eines Tages seine Geschichte erzählt, dass er schwer erkrankt ist, operiert werden muss. Und ich nehme allen Mut zusammen und sage zu ihm, du weißt, dass ich Pastor bin? Er sagt, ja. Und ich sage, darf ich für dich beten? Und dieser Mensch erzählt mir, es war für ihn sehr ungewohnt, bei der Pferdekoppel, dass mit ihm gebetet wurde, aber es hat sein Herz berührt. Und er hat später Zugang zu Jesus gefunden. Es sind viele Menschen da, die sagen, sie waren hier, sie haben ein schlichtes Gebet gehört, man für sie gebetet hat. Sie haben ein proklamierendes Gebet gehört, das ihnen die Angst genommen hat. Drei Flüchtlinge begegnen mir, die sagen, wir waren auf der Lindenwiese 3 Monate. Ihr habt uns Heimat gegeben. Zum Glauben habt ihr uns nicht führen können. Da wart ihr noch ein bisschen schwach auf der Brust. Aber in einer syrischen Gemeinde haben wir Jesus kennengelernt. Und wir sind so dankbar, dass ihr uns den Einstieg ermöglicht habt. Jemand sagt, Thomas, ich habe deine Predigt übers Sterben gehört. Und ich bin dankbar dafür, dass du so offen über dieses Thema geredet hast. Denn ich habe gewusst, ab dort, ich muss eine Entscheidung treffen für Jesus und es gibt ein ewiges Leben. Ein anderer erzählt der Miriam, deine Art Lobpreis zu gestalten, hat mich tief berührt und mein Herz geöffnet, dass Gott mich berühren kann. Und ein anderer sagt, ich war in finanziellen Nöten ohne Ende. Und dann kam XY zu mir an meinem Arbeitsplatz und hat mir Geld gegeben. Und ich habe ihn gefragt, wieso gibst du mir das Geld? Und er sagt, weil Jesus es mir gesagt hat. Und ich habe gedacht, diesen Jesus will ich kennenlernen. Und wo kann ich den kennenlernen? Komm mal mit in unsere Gemeinde und besuch mal einen Entdeckerkurs. Dankbar, staunend habe ich all diese Bilder gesehen. Und dann wurde mir klar in dem Moment, es hat sich alles gelohnt. Es hat sich gelohnt, viel zu arbeiten, viel zu beten. Es hat sich gelohnt, alles zu geben. Denn Menschen haben Heil gefunden und ewige Heimat bei Gott auf der erneuerten Erde. Und dann haben wir gemeinsam in die Richtung geschaut und weit weg Gott gesehen. Nur die Konturen. Eine unglaubliche Lichtgestalt mit ganz viel Güte und Christus neben ihm auf dem Thron. Und es hat sich gelohnt, Gemeinde zu bauen, ein Leben lang, dass es hier auf der Erde besser wird und dass Menschen für die Ewigkeit gerettet werden. Und dann haben wir das Lied angestimmt, das alte Lied aus der Offenbarung. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, von uns zu nehmen Macht und Preis und Ehre. Du bist würdig, denn Gott ist gut und hat ein Volk berufen und dieses Volk ist kein Auslaufmodell. Die Institution, ja, die am Alten festhalten, ihre Berufung nicht wahrnehmen, das ist Auslaufmodell. Aber die Kirche, wie in der Bibel vorgestellt wird, ist die Hoffnung. Bill Heibels hat gesagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Und so ist es, wenn es die Ortsgemeinden, nein, nicht unsere nur, nicht gäbe, wo sollten wir hingehen? Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.